Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid oder vielleicht auch zum ersten Mal da seid. Peter als Fachanwalt für Medizinrecht auf Patientenseite lässt uns wieder in einen seiner Fälle schauen. Peter, wir haben übrigens ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen von unseren Hörern, die das total klasse finden, dass du dich entschieden hast, wirklich nur auf Patientenseite tätig zu werden. Und nicht mal, es gibt ja Fachanwälte, die dann auch mal wechseln, ne? Und sagen, jetzt vertrete ich mal die Ärzte, das Krankenhaus. Das finden die super. Das schafft Vertrauen offensichtlich.
Das freut mich. Das machen wir auch ganz bewusst, weil wir haben gesagt, man kann nur die eine oder die andere Seite wirklich glaubhaft und glaubwürdig vertreten. Und darum haben wir uns die Patientenseite entschieden. Und wir haben zwar auch immer Anfragen von Ärzten, Krankenhäusern, Versicherungen, aber das machen wir nicht. Wir bleiben den Patienten treu.
Du bist so ein bisschen der strahlende Ritter im goldenen Kettenhemd. So höre ich das bei unseren
Nein,
so ein
das,
bisschen
das,
raus.
Nein, also
doch, das sagen die.
Ja, das ist aber nicht richtig. Ich will das auch nicht verteufeln. Die jetzt beide Seiten vertreten, hat ja mitunter auch ökonomische Gründe und darum. Das ist sicherlich auch legitim, aber wir haben uns für die Patientenseite entschieden. Ich bin ja auch Vorsitzender von einem Patientenschutzverband und darum wäre es nicht angebracht, auch die Ärzte zu vertreten. Auch wenn es manchmal vielleicht wirtschaftlich gesehen verlockend ist, aber das kommt für mich überhaupt nicht in Frage.
Peter, das ehrt dich alles sehr, aber ich bin ehrlich gesagt heute schon wieder so ein bisschen enttäuscht von dir. Du, jetzt guckst du, ne?
Was habe ich gemacht?
Was hast du verbrochen? Du trägst wieder keine Robe. Ich wollte dich so gerne mal so richtig in so einer Anwaltsrobe mal sehen. Wann ziehst du die denn mal für mich an?
Ja, das werde ich in einer unserer Sonderfolgen mal sicherlich machen. Aber bei Gericht gilt man, wenn man seine Robe nicht anhat, als nackt.
Du könntest Lack und Latex drunter tragen. Hauptsache die Robe verhüllt ist.
Na, ich glaube, da das wäre auch anstößig. Das will auch keiner sehen. Und nein, also wir kleiden uns entsprechend. Und das ist auch gut so, dass man nach außen dokumentiert, dass man Organ der Rechtspflege ist. Man muss ja nicht, wie jetzt in England beispielsweise, die Perücken anziehen.
Oh ja,
davon sind wir ja,
ja
befreit.
Noch.
Und das ist auch gut so. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß.
Also, damit ihr euch Peter vorstellen könnt, er sieht natürlich fantastisch aus. Er ist relativ locker gekleidet mit einer beigefarbenen Hose, würde ich mal sagen, sandfarben und einem weinroten Pullover. Und er sieht einfach gut aus. Aber wie wir gelernt haben, er ist nackt, er trägt keine Robe. Und mit diesem Bild im Kopf steigen wir ein in unseren neuesten Fall heute. Du hast uns heute einen Transplantationsfall mitgebracht. Also das allein ist ja schon ein Thema, zu dem ich wirklich tausend Fragen hätte. Ich habe zum Beispiel mal von einer Ärztin gehört, die ausschließlich Nierenpatienten betreut, dass diese Menschen mittlerweile wirklich Jahre an der Dialyse hängen und wirklich immer länger auf ein Spenderorgan warten. Also ich habe einen Spenderausweis, bin mir ziemlich sicher, du hast auch einen.
Ja, ich habe auch einen Spenderausweis und ich halte das auch für sehr, sehr wichtig, weil in Deutschland wartet man auf eine Niere im Regelfall zwischen 8 und 9 Jahren.
Das hat sie auch gesagt, die Ärzte.
Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, weil einfach nicht genug bereit sind, ihre Organe zu spenden. Wenn du mich fragst, wo kommt das her? Es gab vor einigen Jahren leider den ein oder anderen unschönen Fall, wo Ärzte, insbesondere ein Arzt, der auch in Göttingen beispielsweise praktiziert hat, Organe verkauft hat.
Ja, diese Skandale, die machen viel kaputt.
Ja, da haben wir auch Mandanten vertreten, die dann keine Organe bekommen haben. Das war also sehr, sehr problematisch. Dieser Arzt, wirklich eine Ausnahme als schwarzes Schaf, das ist sehr ungewöhnlich, der hat vorsätzlich gehandelt und hat leider dazu geführt, dass immer weniger Leute bereit waren, einen Organspendeausweis erstellen zu lassen, weil sie Sorge hatten, dass die Organe dann vielleicht auch frühzeitig entnommen werden, wo sie noch gar nicht tot sind. Und
das ist die große Angst, ja.
Und dass sie an Menschen gegeben werden, die nicht auf der Warteliste ganz oben stehen. Also, um einmal die Kennzahlen zu nennen, wir haben am 1. Januar 2024 hatten wir so gut 8000 Patienten auf der Warteliste nach dem neuen Organ und insgesamt 3247 Organtransplantationen sind vorgenommen worden. Also das zeigt schon, dass einfach zu wenig Organe vorhanden sind, um diejenigen, die auf ein Spenderorgan warten, damit zu versorgen.
Bei unserem heutigen Fall gucken wir auch mal ganz kurz über die Presse. Die hat nämlich recht intensiv über diesen Fall berichtet, weil ein Oberlandesgericht mit großer Deutlichkeit das vorherige Urteil eines Landgerichts aufgehoben hat. Die Presse bemüht dann immer gerne solche Begriffe wie Paukenschlag. So, und weiter liest man: Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass es sich für einen medizingeschädigten Menschen lohnen kann, Entscheidungen der Untergerichte durch die nächsthöhere Instanz prüfen zu lassen. Das ist ja auch, Peter, so ein bisschen dein Mantra, ne? Also niemals aufgeben.
Darum gibt es ja verschiedene Instanzen, die können unterschiedlich urteilen. Man kann in der ersten Instanz verlieren, vielleicht sogar in der zweiten, und dann obsiegt man in der dritten beim Bundesgerichtshof.
So, aber jetzt lernen wir den Volker kennen. Volker ist 55 Jahre alt, Objektleiter und zuständig für die Schulung und Einweisung von 300 Mitarbeitern. Also man kann sagen, er ist eine Art Hausmeister, ne?
Ja.
Objektleiter, sagt man heute. Und er plant auch die Einsätze, also er ist wirklich da sehr verantwortlich mit seinen 300 Mitarbeitern. Volker ist verheiratet, hat ein Haus gebaut, das ist noch nicht ganz fertig, der Garten muss noch angelegt werden. In dem Eigenheim wohnt er mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern. Das bedeutet viel Freude, viel Action, aber auch viel Arbeit, zudem sein zweitgeborener Sohn zu 100% schwerbehindert ist. Der Junge hat ADHS und ist Autist. Volkers Frau arbeitet nicht, sie kümmert sich um den Haushalt und die drei Kinder und Volker ist der Versorger der Familie. Nach seiner fehlerhaften Behandlung, wir greifen vor, muss seine Frau den gemeinsamen Haushalt versorgen. Sie nimmt eine Vollzeitstelle an im Service eines Restaurants, weil Volker wird in unserem Fall berufsunfähig. Wie konnte es dazu kommen? Volker ist nicht gesund. Er hat Diabetes Typ 1 und der Diabetes Typ 1 ist die seltenere Form der Zuckerkrankheit. Die Bauchspeicheldrüse produziert dabei nicht mehr genügend oder auch gar kein Insulin. Und die Betroffenen spritzen deshalb ihr Leben lang regelmäßig das Hormon Insulin, um ihren erhöhten Blutzuckerspiegel zu senken. Die Folgen sind fatal. Diabetes Typ 1 schädigt Volkers Bauchspeicheldrüse irreversibel. Und Diabetes ist auch die häufigste Ursache für Nierenschäden. Bei Volker sind auch diese Schäden so weit fortgeschritten, dass er sowohl eine Nieren- als auch eine Bauchspeicheldrüsentransplantation benötigt. Peter, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, wie lang diese Wartelisten sind, um ein Organ zu bekommen. Und jetzt trifft es Volker ja schon mit zwei Organen, mit der Niere und der Bauchspeicheldrüse. Der muss ja jetzt schon fast einen Sechser im Lotto haben, um da Spenderorgane zu bekommen.
Ja, wir hatten ja über die Wartezeit gesprochen, von 8 bis 9 Jahren bei einer Niere. Die durchschnittliche Wartezeit kann auch länger sein. Bei Bauchspeicheldrüsen, also Pankreas, ist es noch deutlich länger. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege in meiner Erinnerung, sind letztes Jahr in Deutschland nur gut 40 Bauchspeicheldrüsen transplantiert worden. Mhm. Also ganz, ganz wenig bei einem sehr, sehr hohen Bedarf. Ist auch nicht so eine einfache Transplantation wie bei der Niere beispielsweise. Ja, das ist wie ein Sechser in Lotto, dass man da zwei Organe findet, die passen.
Ich bin jetzt auch dafür da, wirklich auch Fragen zu stellen, die vielleicht aus deiner Sicht irgendwie dumm sind. Aber ich kenne das eigentlich nur so, wenn man jetzt Bauchspeicheldrüsen, Pankreas, Krebs hat. Da ist die Überlebenschance, heißt es ja immer so ganz, ganz gering. Ich habe gedacht, wenn mit diesem Organ irgendwas ist, also ich staune gerade, dass man das transplantieren kann, weil für mich klingt das immer so in der Öffentlichkeit, wenn du an der Bauchspeicheldrüse was hast und das nicht behandelt werden kann, dann ist das wie ein Todesurteil.
Ja, das gilt für die Fälle, wo ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse vorliegt. Da hat man einfach gar nicht mehr die Wartezeit, bis man ein Organ bekommt. Aber die kann ja auch anders befallen sein. Und dann hat man mitunter die Zeit und kann dann transplantiert werden.
Also bei Volker ist es kein Krebs, aber sie ist halt wirklich sehr geschädigt. Volker hat dieses unfassbar große Glück. Er bekommt die Spenderorgane. Der Eingriff verläuft auch gut. Aber wir wissen alle, dass eine Transplantation mit vielen Risiken verbunden ist. Hauptproblem ist, dass der Körper die Spenderorgane abstoßen könnte. Die Patienten, und dazu gehört jetzt auch Volker, müssen ihr Leben lang Medikamente nehmen. Volker bekommt diese Medikamente. Er ist auch erstmal ganz glücklich, dass man ihm eine zweite Chance geschenkt hat. Er freut sich drauf, nach Hause zu kommen. Er möchte möglichst bald in seinem Garten arbeiten, den schön machen, seine Familie um sich haben, also einfach wieder leben. So, aber es kommt anders. Ihm geht es täglich schlechter und dann erfährt er die erschütternde Diagnose der Ärzte, die all seine Träume zum Platzen bringen. Volkers Körper stößt die fremden Organe ab. Die transplantierte Bauchspeicheldrüse zeigt keine Funktion mehr. Die Spenderniere ist erheblich geschädigt. In diesem Zustand verbringt Volker 3 Monate nahezu ununterbrochen im Krankenhaus. Die Ärzte versuchen alles, Volker geht es trotzdem sehr, sehr schlecht. Und Peter, dann wendet sich Volker an dich. Was ich jetzt ehrlich gesagt schon ungewöhnlich finde, muss ich sagen, als Transplantationspatient, da weiß man ja über die Risiken, habe ich gerade angesprochen, dass eben die Spenderorgane sehr häufig abgestoßen werden können. Was bei Volker ja auch der Fall ist. Aber daran glaubt Volker offenbar nicht. Er scheint ja eine Vermutung zu haben, dass da vielleicht was nicht richtig gelaufen ist. Jetzt kommt er zu dir.
Ja, also der Grundsatz ist der, dass leider Organe nicht immer vom Körper angenommen werden. Darum muss man dem medikamentös entgegenwirken. Also es gibt Medikamente, sogenannte Immunsuppressiva, die dazu beitragen, dass der Körper das angenommene, von jemand anderem gespendete Organ nicht abstößt. Tacrolimus ist zum Beispiel ein Immunsuppressiver, das sehr häufig angewendet wird. Und hier beginnt eigentlich auch schon die Fehlerhaftigkeit des handelnden Krankenhauses. Die haben nämlich diesen Tacrolimus-Spiegel, den man fortlaufend und das mehrfach am Tag kontrollieren muss, nicht kontrolliert. Also der Spiegel, der eigentlich vorhanden sein muss, um das Abstoßen des Organs, hier in dem Fall die Nieren, und die Bauchspeicheldrüse zu verhindern, haben die nicht kontrolliert.
Also was konntet ihr rausfinden, dass die das nicht kontrolliert haben? Oder habt ihr auch rausfinden können, dass seine Dosierung falsch war oder zu wenig war oder zu viel?
Ja, also die waren im Endeffekt zu wenig, weil der Spiegel zu niedrig war. Aber die haben den Spiegel erst gar nicht richtig kontrolliert, erst später. Wenn sie das früher gemacht hätten, hätten sie feststellen können, der Spiegel ist zu niedrig. Wir müssen die Medikamentenzufuhr erhöhen, um dann die Abstoßungsreaktion zu verhindern. Und das haben die nicht gemacht.
Weißt du noch, warum Volker diesen Verdacht hatte, dass irgendwas nicht stimmt? Hatte er schon so eine Ahnung, dass mit der Medikation was nicht stimmt?
Ja, man hat ja so ein inneres Gefühl, so eine innere Uhr und spürt vielleicht, dass mit dem Körper was nicht stimmt. Und das war bei ihm auch sehr sensibel ausgeprägt. Und darum hatte er diese Idee, im Endeffekt gar keine fixe Idee, sondern es hat sich ja als richtig herausgestellt und hat das überfragt. Haben die denn alles richtig gemacht, damit die Organe nicht abgestoßen werden?
Und ihr konntet dann wirklich nachweisen, also dass das Krankenhaus erstens das nicht richtig dokumentiert hat und ihr konntet auch nachweisen, dass diese Medikamente, die gegen die Abstoßung helfen, unterdosiert waren.
Ja, das konnten wir zumindest in zweiter Instanz nachweisen, weil die erste Instanz, das Landgericht, das war wieder ein Landgericht, das keine spezielle Arzthaftungskammer hat. Ich hatte schon mal in einer der früheren Folgen darauf hingewiesen, dass die meisten Landgerichte spezielle Arzthaftungskammern haben, die sich nur mit diesen Fällen befassen. Das war eines der wenigen Gerichte in Deutschland, die diese Kammer noch nicht hatte, bis heute auch nicht hat. Und die haben die Klage abgewiesen, die haben gesagt, das musste nicht so engmaschig überprüft werden, so wie die das gemacht haben, ab und an, das war ausreichend und haben das nicht als Fehler angesehen.
Also ich als Laie hätte jetzt aber so die Vermutung, gerade bei sowas, bei einer Transplantation, bei diesen Risiken, bei diesen Abstoßungsrisiken, dass man da unfassbar akribisch handeln muss als Arzt und das ganz genau überprüfen muss, immer gucken, wie geht's dem Organ, dem gespendeten Organ, wie geht's dem Patienten?
Ja, da hast du vollkommen recht, Tanina, aber leider ist nicht jedes Krankenhaus darauf ausgelegt. Also es gibt Krankenhäuser, die sich da tagtäglich mit befassen und andere, die da selten damit zu tun haben. Und das war so ein Krankenhaus, die so einen Fall Niere, Bauchspeicheldrüse transplantiert, alle 3 Jahre mal hatten und wussten einfach damit nicht umzugehen. Und das war auch einer der Ansatzpunkte, warum wir Berufung eingelegt haben. Und da hat uns das Oberlandesgericht dann in zweiter Instanz auch recht gegeben und gesagt, das Krankenhaus hätte erkennen müssen, wir sind mit diesem Fall überfordert. Wir hätten den Patienten an ein anderes Krankenhaus überweisen müssen. Man spricht da von einem sogenannten Übernahmeverschulden. Also man muss als Krankenhaus erkennen, diesen Fall, diese Operation oder diese Therapie, die kann ich noch bewerkstelligen oder ich habe nicht die personellen Ressourcen, vielleicht nicht die technischen Ressourcen. Ich habe die Geräte nicht, um das im Griff zu haben. Ich habe nicht die Mediziner, um das im Griff zu haben. Was ja gar nichts Schlimmes ist. Wenn zu mir ein Mandant kommt und sagt, ich habe einen Erbrechtsfall, dann sage ich, gehen Sie lieber zu wem anders, der Erbrecht macht. Ich habe davon keine Ahnung. Obwohl ich das als Anwalt ja vielleicht mal im Studium irgendwann mal ein bisschen gelernt habe. Aber ich nehme die Sache gar nicht an und gebe das ab. Ich will kein Übernahmeverschulden angelastet bekommen. Und so ist es in Krankenhäusern. Sollte es so sein, ist leider nicht immer so. Man behält den Patienten und denkt, ach, das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Und das war ein Ansatz, was falsch war. Und das Oberlandesgericht, um das vielleicht noch als Letztes zu sagen, hat auch gesagt, dass es hätte engmaschiger überprüft werden müssen, ob dieser Tacrolimus-Spiegel in der entsprechenden vorgeschriebenen Höhe vorhanden war und hat das zusätzlich auch als Fehler gesehen. Und darum ist die Gegenseite, in dem Fall die Krankenhausseite, verurteilt worden zu einer Schmerzensgeldzahlung. In dem Fall waren das 85.000 Euro. Und dazu verurteilt wurden alle materiellen und immateriellen Schäden. Immaterielle Schäden sind das Schmerzensgeld. Materielle Schäden sind beispielsweise Verdienstausfall, Haushaltsführungsschaden etc. zu ersetzen. Ein sogenanntes Feststellungsurteil, sagt man dazu.
Okay.
Und aufgrund dieses Urteils, das dann ergangen ist, haben wir später mit der Versicherung verhandelt, ob eine Kapitalabfindung möglich ist. Also, dass man quasi für den Feststellungszuspruch einen Geldbetrag erhält als Kapitalzahlung. Und da haben wir uns noch auf weitere 300.000 Euro verständigt, sodass im Endeffekt 385.000 Euro gezahlt worden sind an Volker.
Peter, das ist ja auch das, was wir hier besprechen können in unserem Podcast aus deiner Praxis. Wie sind diese Fälle ausgegangen? Wir kriegen aber wirklich Rückmeldungen von unseren Hörern, die auch oft fragen, was könnte ich denn im Vorfeld schon anders machen, damit mir sowas gar nicht passiert? Jetzt bist du ja nicht Mediziner, du bist ja nun Anwalt. Aber in dem Fall, ja, was kann man da Leuten raten? Also jetzt direkt gerichtet an Transplantationspatienten. Eigentlich kann man nur sagen, wie ist hier mein medizinischer Wert? Haben Sie das alles, haben Sie das heute schon kontrolliert?
Das ist schwierig, das zu überprüfen oder zu begleiten. Ich würde einen Schritt zurück machen und schon im Vorfeld schauen, wenn sowas ansteht, mich in eine Klinik begeben, die da einen großen Erfahrungsschatz hat, für die das, ja, bei Bauchspeicheldrüsen ist es ja nicht täglich, aber die schon das sehr häufig im Jahr machen, vielleicht auch häufiger noch Nierentransplantation. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, dass man vorher das richtige Krankenhaus auswählt. Das war ja hier auch ein Fehler, den das Krankenhaus gemacht hat. Das war nicht darauf ausgelegt. Und das gilt für alle Bereiche, nicht nur bei Transplantationen, sondern ich schaue mir an, wenn ich jetzt ein neues Knie brauche oder eine neue Hüfte, welches Krankenhaus hat entsprechende Erfahrungen.
Ja.
Und
so
dann
wähle ich
doch
auch mal Arzt aus, natürlich.
Genau.
Wir wollen natürlich euch nicht vorenthalten, wie es Volker heute geht. Also, wenn wir es ganz krass formulieren, erlebt. Volker hat eine massive medikamentöse Behandlung erhalten, mehrere schmerzhafte Nierenpunktionen, eine Bauchspeicheldrüsenpunktion. Die Bauchspeicheldrüse hat, wie gesagt, dann doch die Funktion eingestellt. Und kannst du sonst noch was über seinen Zustand heute sagen, Peter?
Ja, er ist kaum noch belastbar. Er hat eine Harnleiterschiene nachher bekommen, die alle 6 Monate operativ entfernt werden muss. Der Diabetes war nach wie vor vorhanden. Er hatte Bauchschmerzen und ja, Sport, was vorher auch eines seiner Hobbys war, kann er natürlich auch nicht mehr nachgehen. Er beklagt Krämpfe und ja, was oftmals nicht zu unterschätzen ist, auch seine Ehe ist in dem Fall ja negativ tangiert. Das ist leider oftmals ein Problem. Es gibt ja nicht nur den Co-Alkoholiker, wo der Partner nicht alkoholabhängig ist, aber trotzdem genauso drunter leidet. Und das ist auch bei Medizingeschädigten. Da gibt es die Co-Geschädigten, die das ganze Elend auch begleiten müssen und oftmals auch dann selbst eigenen psychischen Schaden nehmen.
Peter, ich danke dir, dass du uns heute den Fall von Volker mitgebracht hast, dass wir darüber reden konnten. Wenn ihr Fragen dazu habt oder euch einfach irgendwie danach ist, uns dazu was mitzuteilen, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Ihr findet Tatort Krankenhaus bei Instagram und wir lesen auch gerne eure Mails. Die schickt ihr an info@tatort-krankenhaus.de. Peter, ich danke dir und freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Das tue ich auch und möchte einfach die Gelegenheit nutzen, noch zu einem kleinen Abschlusssatz, vielleicht ein Appell, dass jeder drüber nachdenken möchte, ob er nicht vielleicht auch Organspender wird, weil wir haben einfach zu wenig Organe. in Deutschland und auch in den anderen europäischen Ländern. Wir haben uns ja mit 7 anderen europäischen Ländern zusammengeschlossen bei Eurotransplant und gibt dann also auch einen Austausch der Organe über die Grenzen hinweg. Und seid alle versichert, dass es ganz, ganz seltene Ausnahmen waren, was sich in der Vergangenheit da abgespielt hat, dass die Organe nicht dahin gekommen sind, wo sie hinkommen sollten. Das ist heute eigentlich noch alles strenger reglementiert. Und da kann man sicher sein, dass die auch diejenigen bekommen, die den größten Bedarf haben, wo Eile geboten ist. Und wir brauchen unbedingt Organe. Und seid sicher, die werden nicht entnommen, solange ihr noch lebt, sondern das wird sorgfältig überprüft. Und die kommen dann auch da an, wo sie hin sollen.
Da gehen wir jetzt mal ganz fest von aus. Danke dir, Peter. Danke euch fürs Einschalten. In einer Woche am Donnerstag gibt's eine neue Folge. Da sind wir wieder für euch da. Bis dann.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.